RD.
Der Feuerwehrmann Guy Montag, der dem Sonderkommando Fahrenheit 451 angehört, hat im Verlauf einer schon jahrelang andauernden planmäßigen Bücherverbrennung ganze Berge von Büchern vernichtet, ohne je eines davon gelesen zu haben. Nicht nur, weil es verboten war, sondern weil es ihn auch gar nicht interessierte. Aber dann lernt er Clarice kennen, ein ebenso fantasievolles wie wissbegieriges junges Mädchen, für ihn ein Wesen aus einer anderen Welt. Und plötzlich wird er nachdenklich und sieht alles in einem neuen Licht. Er ist verheiratet, aber er ist nicht glücklich. Seine Frau ist dem Bumsbetrieb der ewig plappernden und lärmenden drei Fernsehwände, der neuesten Errungenschaft, so sehr verfallen, dass er kaum noch ein vernünftiges Wort mit ihr reden kann. Was mag wohl dran sein an den Büchern, die angeblich so gefährlich sind für unseren Seelenfrieden, fragt sich Montag und fängt an, heimlich Bücher beiseite zu schaffen und zu Hause zu verstecken. Nicht zuletzt auch in der Hoffnung, mit ihrer Hilfe vielleicht herauszufinden, woran es ihm und seiner Frau eigentlich fehlt. Als Montag feststellen muss, dass er alleine mit den Büchern nicht fertig wird, sucht er einen alten Professor auf, den er ganz zufällig einmal kennengelernt hat, und vertraut sich ihm an. Diese Begegnung wird entscheidend für ihn. Er wird zum Rebellen, ganz besessen von der Idee, der Büchervernichtung mit allen Mitteln entgegenzuwirken, und Professor Faber, ein raffinierter Bastler, versieht ihn mit einem winzigen Kurzwellengerät, das es ihnen möglich macht, in dauernder Verbindung zu bleiben. Aber noch in derselben Nacht erlebt Montag eine harte Prüfung. Er muss seine eigenen Bücher und sein eigenes Haus anzünden.
Montag, du wirst jetzt Stück für Stück vernichten. Zuerst die Bücher, dann das Übrige. Nicht mit Kerosin und mit dem Feuerzeug, sondern mit dem Flammenwerfer. Damit du diese Lektion nicht vergisst. Und wenn du fertig bist mit deiner Arbeit, dann bist du verhaftet. Was? Hast du was gesagt? Ach ja, richtig, das wollte ich dir noch sagen, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst. Ich habe Befehl gegeben, den Spürhund loszulassen, du weißt doch. Dem ist noch keine Maus entkommen. Und jetzt, Montag, nimm den Flammenwerfer und fang an.
Und Montag war wieder, was er jahrelang gewesen war. Der Brandstifter mit dem grimmigen Lächeln. Aber diesmal spielt er seine Rolle, die ihm zur zweiten Natur geworden war, im eigenen Hause. In dem knapp 20 Bücher herumlagen. Alt und unansehnlich, teilweise schon zerfleddert von seiner Frau, die ihre Wut an ihnen ausgelassen hatte. Ein lumpiger Haufen vergilbtes Papier und Druckerschwärze, nicht eigentlich wert, viel Aufhebens davon zu machen, aber Grund genug, ein ganzes Haus anzuzünden. Montag gab 3 Feuerstöße auf die Bücher ab. Sie wirbelten durch die Luft wie flatternde Vögel mit rot und gelb lodernden Schwingen. Dann war das Schlafzimmer an der Reihe. Er drückte 2-mal ab und lächelte grimmig. Die Betten gingen in Flammen auf. Er verbrannte auch den Kleiderschrank und den Toilettentisch mit allem Zubehör, weil er alles in Asche verwandeln wollte, was ihn daran erinnerte, dass er hier mit einer Frau gelebt hatte, die ihm fremd geblieben war, durch all die Jahre und die ganz gewiss schon morgen nicht mehr an ihn denken würde, ja, die ihn vielleicht jetzt schon vergessen hatte, während sie im Taxi durch die Stadt fuhr, diese unvermeidlichen Dinger im Ohr, ganz dem ewigen Gedudel hingegeben, das ihr Lebenselixier war.
Und jetzt kommt deine Verwandtschaft dran, Mildred. Deine geliebte Fernsehfamilie.
Na, Montag? Ist das Feuer nicht eine wunderbare Sache? Es löst alle Probleme, es schafft alles aus der Welt, was uns beschwerlich ist. Dich befreit es von der Fernsehfamilie, die dir verhasst war, und mich von einem beschwerlichen Fall, denn das bist du leider für mich geworden, Montag, weil du keine Vernunft annehmen wolltest.
So.
Nun, das Feuer nimmt mir diese Last von den Schultern. Sauber, rasch und sicher. Aber schade ist es doch, dass du die Zukunft auf dich verzichten musst. Du verstehst dein Handwerk, das muss ich dir lassen.
Vorsicht, Sir, gehen Sie beiseite. Ich weiß nicht, was diese 3 Ungeheuer, diese verdammten Fernsehwände noch ausspucken werden.
3-mal drückte Montag ab. 3-mal gab es einen Knall. Das Vakuum der Fernsehwände verzischte. Es klang wie ein sinnloser Aufschrei.
Das war schon alles?
Alles im Eimer. Alles, alles im Eimer. Die Fernsehfamilie und alles.
Ja, Mildred. Das wollte ich schon immer gerne wissen, wie das wohl klingt, wenn deine Verwandtschaft verröchelt.
Montag zog sich aus dem brennenden Haus zurück. Draußen erwartete ihn eine schaulustige Menge. Hauptmann Betty und die anderen Feuerwehrleute nahmen ihn gleich in ihre Mitte, damit er nicht entkommen konnte. Als dann das Haus in sich zusammenkrachte, verliefen sich die Zuschauer. Die Volksbelustigung war zu Ende. Montag, der noch immer den Flammenwerfer in der Hand hatte, stand da mit rußverschmiertem Gesicht und starrte in die schwelenden Trümmer, bis er schließlich an Betty die Frage richtete, die ihn schon die ganze Zeit beschäftigte.
Wer hat mich angezeigt?
Na, wer wohl?
Meine Frau?
Vorher hatten schon ihre beiden Freundinnen eine Meldung gemacht, du warst geliefert. So oder so.
So.
Und deine Frau hat sich dann wohl gesagt, dass es gar keinen Zweck mehr hatte, die Sache vertuschen zu wollen. Vielleicht haben ihre Freundinnen sie auch unter Druck gesetzt.
Trotzdem, das hätte ich nicht von ihr gedacht. Nein, für so dumm hätte ich sie nicht gehalten, dass sie sich selbst das Dach über dem Kopf entzündet.
Ich könnte mir denken, dass sie gehofft hat, du kämst mit einer Verwarnung davon. Aber wenn einer so übermütig wird wie du, Montag, da kann er nicht mehr auf Schonung rechnen.
Was habe ich denn schon groß getan?
Na, hör mal. Diesen armen Frauen einen solchen Schrecken einzujagen, ihnen Gedichte vorzulesen, verbotene Gedichte, so mir nichts, dir nichts, das verrät doch einen ganz verdammten Dünkel. Du scheinst geglaubt zu haben, Wunder wirken zu können mit deinen Büchern, aber du hast deine Perlen vor die Säue geworfen, du Schwachkopf, du.
Ja, ich weiß, es war eine Dummheit,
aber... Ich habe mir alle Mühe gegeben, dir klarzumachen, dass die Welt vortrefflich auskommt ohne Bücher, aber du wusstest es ja besser. Na, jetzt siehst du, wie weit du damit gekommen bist. Bis an die Nase steckst du im Dreck. Ja, ich brauche nur noch ein bisschen mit dem kleinen Finger da einen rumzurühren. Dann gehst du endgültig unter.
Montag, es ist soweit. Ich habe die Nachrichten gehört. Der Krieg hat begonnen.
Krieg?
Was redest du da?
Nichts. Gar nichts.
Du hast doch Krieg gesagt. Das habe ich doch ganz deutlich gehört.
Naja, ich meine nur... Kann doch jeden Augenblick losgehen, nicht wahr? Und dann gehen wir alle unter. Was spielen denn dann Bücher noch für eine Rolle?
Ach so. Darauf setzt du deine Hoffnung. Nein, mein Lieber. So billig kommst du nicht davon.
Hauptmann Betty, der Montag scharf beobachtet hatte, ging plötzlich auf ihn los und versetzte ihm einen Schlag auf den Kopf, dass er zurücktaumelte. Dabei fiel ihm die kleine metallene Muschel aus dem Ohr, in der Fabers Stimme wisperte. Betty hob sie auf, hielt sie an sein Ohr und lauschte einen Augenblick. Dann steckte er sie grinsend in die Tasche.
So. Da steckt also noch ein bisschen mehr dahinter, als ich vermutete. Eine kleine Verschwörung der Bücherfreunde. Ein Anarchistenclub, ein Spionagering oder sowas, hä? Na, Montag? Willst du nicht ein Geständnis ablegen? Wer war das, dieser Floh in deinem Ohr, der dich zur Flucht verleiten wollte? Ja, ja, ich habe es gehört. Hat es dauernd wiederholt. Na los, raus mit der Sprache. Wer war das?
Geben Sie sich keine Mühe, Sir. Ich verrate Ihnen nicht. Es ist ein harmloser alter Mann, der keiner Fliege was zuleide tut.
Wir werden dich schon zum Sprechen bringen, Montag. Los, Black, führt ihn ab.
Komm, Montag. Kommt mir nicht zu nah. Ich warne euch. Ich hab noch meinen Flammenwerfer.
Bist du verrückt geworden, Montag?
Oh nein, Blackie, ganz im Gegenteil. Ich weiß jetzt endlich, wozu das Ding gut ist.
Nun, auch auf die Art kann man sich Publikum verschaffen. Man setzt den Leuten die Pistole auf die Brust. Man zwingt sie zuzuhören.
Also, leg los, Montag. Was soll es denn diesmal sein?
Wollen wir wieder ein bisschen diskutieren, ja? Wer fängt an, du oder ich?
Warum rülpst du mir nicht Shakespeare ins Gesicht, ha? Dein Drohen hat keine Schrecken, Cassius. Denn ich bin so bewährt durch Redlichkeit, dass es vorbeizieht wie der leere Wind, der nichts mehr gilt. Na, was hältst du davon, Montag?
Und jetzt gib her, mein Lieber.
Betty, bleiben Sie zurück! Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie mir vom Leib, sonst drücke ich ab.
Nur zu, du. Du Literat aus zweiter Hand!
Na dann drück doch endlich ab! Betty!
Wenn Montag später an diesen Augenblick zurückdachte, fragte er sich immer wieder, was Betty eigentlich gewollt hatte, als er langsam auf ihn zukam, Schritt für Schritt, bis zuletzt witzelnd und stichelnd, mit einem starren Lächeln auf dem Gesicht. Montag hatte ihn sich nur vom Leibe halten wollen, nichts weiter. Aber jetzt blieb ihm nichts anderes mehr übrig, als den Flammenwerfer auf ihn zu richten und abzudrücken. Und plötzlich war Betty nur noch ein schreiendes Flammenbündel, das wild herumhopste, sich dann fallen ließ und am Boden wälzte, wieder aufsprang und schließlich in sich zusammensank, wie eine geschmolzene Wachsfigur. Montag fühlte sich ganz elend, aber hielt noch immer den Flammenwerfer im Anschlag, um sich der Feuerwehrleute zu erwehren. Sie zogen sich langsam vor ihm zurück, wie vor einem Wahnsinnigen, ohne ihn aus den Augen zu lassen.
Montag, was hast du getan? Um Gottes Willen, was hast du getan?
Er wollte es nicht anders. Er hat mich dazu gezwungen.
Das wird dir nicht viel helfen vor Gericht.
Du hast einen Mord begangen, Montag. Einen Mord?
Es ist Krieg! Vergiss doch nicht, es ist Krieg! Und keiner weiß, wie lange er noch am Leben ist. Du auch nicht. Geht doch lieber nach Hause, wenn ihr eure Familie nochmal wiedersehen wollt. Und hört auf mit der Brandstiftung. Das besorgen jetzt die Raketen. Die sind vielleicht schon unterwegs. Übrigens, ihr geht hübsch zu Fuß. Den Wagen brauche ich noch.
Kaum waren die Feuerwehrleute im Dunkeln verschwunden, da hörte Montag hinter sich im Gebüsch ein verdächtiges Geräusch und fuhr herum. Der Spürhund stand vor ihm, kaum 5 Meter entfernt. Dieses mechanische Ungeheuer mit seinen 8 Spinnenbeinen und dem teuflischen Riecher, der auf jeden beliebigen chemischen Komplex eingestellt werden konnte. Und jetzt war er also dran. Das hatte ihm Betty ja bereits angekündigt. Er richtete den Flammenwerfer auf das Untier, das gerade zum Sprung ansetzte, und traf es mit einer Feuergarbe, die jedoch nicht mehr verhindern konnte, dass es ihn ansprang und gegen einen Baum schleuderte. Montag spürte einen Stich im Bein. Das Monstrum hatte ihn also doch noch erwischt mit seinem Giftzahn, bevor er es mit einem zweiten Feuerstoß erledigen konnte. Er sah zu, wie es sich krümmte in roter Glut, dieses verdammte Reptil aus Blech, bis es schließlich zerbarst wie eine am Boden krepierende Rakete. Und gleichzeitig fühlte er, wie sein Bein langsam anschwoll.
Ich muss hier weg. Sonst erwischen sie mich, die Polizei und die Feuerwehr. Aber wohin? Wohin, verdammt? Hätte er nur mit Faber sprechen könnte, vielleicht könnte er mir einen Rat geben. Vielleicht wirst du auch ein Mittel gegen das Gift in meinem Bein. Oh, verdammt. Das ist wie abgestorben. Los. Zu Fuß komme ich nicht weit. Ganz im Fuß komme ich nicht weiter. Ich muss den Wagen nehmen. Ganz egal, was kommt, ich muss weg aus dieser Gegend.
Montag raste kreuz und quer durch die Gegend, die Hauptstraßen mieder nach Möglichkeit, obgleich sie fast menschenleer waren zu dieser Zeit. Es war 3:15, die stillste Stunde in der Nacht. Und plötzlich erlosch auch noch die Straßenbeleuchtung. Die Verdunklung hatte eingesetzt. Ja, es war Krieg. Er hatte es schon beinahe wieder vergessen.
Na, umso besser. Im Dunkeln können Sie mich lange suchen. Oh, verdammt. Mein Bein, jetzt ist es schon steif wie ein Stück Holz. Ich kann ja kaum noch auf die Bremse treten.
Ja, der Spürhund. Du weißt, dem ist noch keine Maus entkommen.
Keine Maus, nein, aber ich. Den habe ich erledigt, bevor er mir die ganze Dosis einspritzen konnte. Das ist verdammt unangenehm, aber nicht gefährlich.
Bist du so sicher, Montag, dass du entkommst?
Still, Betty, du hast mich lang genug gequält. Das Feuer löst alle Probleme. Es schafft aus der Welt, was uns beschwerlich ist. War es nicht so, Betty? Du hast mir doch selbst die Waffe in die Hand gedrückt. Der Flammenwerfer hat mir das Leben gerettet. Du oder ich, so einfach war das plötzlich. Ich hab's nicht gewollt. Nein, ich hab es wirklich nicht gewollt. Aber du wolltest dein Ende machen. Ja, das ist die einzige Erklärung, die ich weiß. Du wolltest sterben. Ja, ja, du wolltest, dass ich dich umbringe. Oh, jetzt entzieht er mir her. Jetzt geht die Jagd los. Die wollen mich eingreifen.
Montag horchte auf das Sirenengeheul, das manchmal näher kam und sich dann wieder entfernte. Als er sich in den Polizeifunk einschaltete, stellte er zu seiner Beruhigung fest, dass man offenbar immer noch nicht wusste, in welcher Gegend man ihn suchen sollte. Aber dann streifte ihn plötzlich der Lichtkegel eines Scheinwerfers. Ein Hubschrauber suchte die Gegend ab. Nicht der einzige, wie sich herausstellte. Gleich darauf flammten weitere Scheinwerfer auf. Noch gerade rechtzeitig entdeckte Montag eine Baustelle, auf die er sich retten konnte. Er brachte den Wagen unter Dach sodass er von oben nicht mehr gesehen werden konnte, und stieg aus. Als die Hubschrauber sich endlich entfernten, setzte er seinen Weg zu Fuß fort. Er hatte furchtbare Schmerzen im Bein. Aber eine halbe Stunde später war er bei Faber. Er hatte es geschafft.
Da sind Sie ja, Mon. Kommen Sie rein.
Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir sehen uns nicht wieder.
Ja, das dachte ich auch.
Ich hörte noch, wie Sie mit dem Hauptmann über den Krieg sprachen. Dann riss es plötzlich ab.
Er hat die Kapsel in meinem Ohr entdeckt und nahm sie mir weg. Hörte Ihre Stimme und wollte sie aufspüren. Dann habe ich ihn umgebracht. Ach. Mit dem Flammenwerfer.
Der Hauptmann ist tot?
Ja. Es blieb mir keine andere Wahl. Ich glaube sogar, er wollte es.
Wie meinen Sie das?
Ja, ich glaube, er wollte sterben. Ich wollte ihn mir ja nur vom Leibe halten mit dem Flammenwerfer. Ich habe ihn gewarnt, als er auf mich zukam, aber er... Drück endlich ab, rief er. Ja, das ist passiert.
Ein merkwürdiger Mensch. Ich wusste zuerst gar nicht, was ich von ihm halten sollte. Er war sehr belesen, aber er stellte alles auf den Kopf. Ein übler Sophist. Ein Verräter an den Büchern.
Das Feuer löst alle Probleme, es schafft aus der Welt, was uns beschwerlich ist. Das war sein Wahlspruch.
Sie haben getan, was Sie tun mussten, Montag. Ich glaube, es war schon lange fällig.
Ja, es hatte sich etwas in mir angestaut. Schon seit langem, aber ich habe nicht geahnt, dass es so kommen würde. Mein eigenes Haus habe ich anzünden müssen.
Das haben Sie getan, Montag, weil Sie den heimlichen Wunsch hatten, alle Brücken hinter sich abzubrechen.
Ja, vielleicht, aber es war zu viel auf einmal. Meine Frau ist auf und davon, sie hat den Kopf verloren. Ich bin auf der Flucht, ein Mörder. Jetzt bringe ich auch noch Ihr Leben durcheinander.
Mein Leben? Sie vergessen, dass es bald ein ganz anderes Durcheinander geben wird. Den Krieg. Nein, um mich brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ich nehme den nächsten Omnibus und fahre aufs Land. Zu meinem alten Freund, dem Buchdrucker. Wir wollen doch mal sehen, ob wir nicht wirklich ein paar neue Bücher drucken können.
Ja, hier. Professor, hier ist das Geld, was ich Ihnen versprochen hatte.
Danke. Es wird gut angelegt. Das verspreche ich Ihnen. Gut. Aber die Hälfte müssen Sie behalten. Ganz ohne Geld können Sie sich nicht durchschlagen. Also, teilen wir.
So. Danke.
Montag. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Zum ersten Mal seit Jahren bin ich wieder quicklebendig. Alle Angst ist von mir abgefallen. Vielleicht, weil ich endlich auf dem richtigen Weg bin. Vielleicht auch nur, weil ich vor Ihnen nicht als Feigling dastehen möchte.
Ach, nicht doch, Professor.
Nun, es mag sein, wie es will. Die Duckmäuserei soll ein Ende haben. Und Sie, Montag, was haben Sie jetzt vor? Wo wollen Sie hin?
Ich weiß nicht. Ich bin ja noch gar nicht zum Nachdenken gekommen.
Am besten schlagen Sie die Richtung zum Fluss ein. Dann folgen Sie dem alten Bahngleise. Es wird nicht mehr benutzt. Wenn Sie an der Strecke weit genug gehen und die Augen offen halten, kann es durchaus sein, dass Sie auf interessante Leute stoßen.
Was für Leute meinen Sie?
Nun, Sie werden schon sehen, nicht alle Totgesagten sind wirklich tot. Eine Menge ehemalige Akademiker, rebellische Geister, die von der Polizei gesucht wurden, sind auf der Wanderschaft. Man kümmert sich nicht mehr viel um sie. Zahlenmäßig sind sie zu unbedeutend, als dass es sich für die Behörden lohnte, sie aufzuspüren. Aber man hört merkwürdige Dinge von ihnen.
Professor, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Aber vorher möchte ich gerne noch Nachrichten hören. Ich muss mal sehen, wie es steht, ja?
Ja, kommen Sie. Kommen Sie. Ich habe nebenan ein kleines Fernsehgerät. Sie sollten es übrigens mitnehmen. Ah. Vielleicht hilft es Ihnen. Hier, das kleine Ding. Sie können es in die Tasche stecken. Aber was haben Sie denn, Montag? Sie hinten hier. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Der Spürhund. Er hat mich am Bein erwischt, bevor ich ihn mit dem Flammer verledigen konnte. Aber es ist nichts Schlimmes. Geht schon wieder.
Oh. Wie wär's mit einem Whisky, Montag?
Na ja.
Ich glaube, eine kleine Stärkung würde uns beiden gut tun.
Ja, bitte.
So.
Danke.
Noch auf der Flucht. Aber ein neuer Spürhund, herbeigeholt aus einem anderen Bezirk, wird jetzt die Verfolgung aufnehmen. Da, sehen Sie, ein Hubschrauber hat ihn soeben am Tatort abgesetzt. Sie sehen die Brandstätte, die Trümmer des Hauses, in dem Guy Montag, dieser pflichtvergessene Feuerwehrmann, die verbotenen Bücher versteckt hielt. Und dort unter dem weißen Laken liegt sein Opfer, Hauptmann Betty, der sich im Rahmen der Aktion Fahrenheit 451 große Verdienste erworben hat.
Grüß dich, Professor.
Und jetzt kommt auch der mechanische Hund ins Bild. Er schnuppert an der Mordwaffe, dem Flammenwerfer. Gleich werden wir Gelegenheit haben, ihm zu folgen, wie er sich auf den Weg macht. Und ganz gewiss wird sein empfindlicher Riecher den Mörder aufspüren.
Hören Sie, seit
bei der Fahndung eingesetzt wird, ihr Ziel verfehlt. Guy Montag, deine Stunde hat geschlagen. Wir zeigen Ihnen jetzt noch einmal ein Foto dieses Staatsfeindes.
Eine große Volksbelustigung, noch vor dem Morgengrauen. Das lenkt die Leute vom Krieg ab.
Ja, wird spannend. Mit dem Spürhund durch die ganze Stadt, das wäre das für meine Frau. Und zum Schluss, wenn er mich hier aufstöbert, dann werde ich noch rasch eine Rede aus dem Fenster halten. Und 20 Millionen Montags werden dann auf den Fernsehwänden erscheinen.
Ein glänzendes Schlussbild.
Ja, und Sie werden mir die Rede ausarbeiten, mein lieber Professor.
Ach, das wollen wir lieber bleiben lassen, Montag. Wir wollen ja schließlich beide überleben. Schalten wir lieber nochmal ein.
Wir haben gerade eben erfahren, dass inzwischen das Feuerwehrauto, mit dem der Mörder geflohen ist, auf einer Baustelle entdeckt wurde. Am Rande der Stadt. Das wird die Fahndung wesentlich abkürzen. Der Spürhund wird von dort aus die Verfolgung aufnehmen.
Jetzt wird es brenzlig.
Wir unterbrechen jetzt
in einer halben Stunde können Sie hier sein.
Laufen Sie, Montag. Es ist nicht weit bis zum Fluss. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihres Beins.
Ah, es wird schon gehen.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn wir es beide überstehen.
Ja, wenn.
Ich werde Sie suchen auf dem Weg, den ich Ihnen vorgeschlagen habe. Richtung Los Angeles. Hier. Hier, das Fernsehgerät. Stecken Sie es in die Tasche.
Danke.
Brauchen Sie sonst noch was?
Ja, einen alten Anzug.
Ja.
Den schäbigsten, den Sie haben.
Hier ist.
Je schmutziger, umso besser. Und dann ein Hemd und ein paar alte Schuhe und Socken.
Ja. Stehen Sie hier in diesen kleinen Koffer. Tun wir alles rein.
Danke. Aber noch etwas, Farbe. Es ist wichtig.
Was denn?
Bitte verbrennen Sie alles, was ich berührt habe. Und reiben Sie die Möbel mit Sprit ab, auch die Türklinken.
Ach, Sie meinen wegen des Spürhundes?
Ja, ich möchte nicht, dass er Ihnen auf den Pelz rückt. So, komm. Und stellen Sie den Rasensprenger an. Spritze den Gehsteig ab, aber gründlich. Hm? Wenn wir Glück haben, dann tilgen wir auf diese Weise meine Spur von Ihnen nach Hause.
Wird besorgt, Montag, wird alles besorgt. Und wie gesagt, mit dem nächsten Omnibus verschwinde ich.
Also dann, auf Wiedersehen, Faber.
Ja, Montag, auf Wiedersehen.
Ach, darf ich die Flasche Whisky mitnehmen?
Aber selbstverständlich. Entschuldigen Sie, dass ich nicht daran gedacht habe. Hier.
Danke. Könntest du mir denken, dass mir diese Medizin unterwegs hilft?
Ja. Sie werden alle Kräfte brauchen, Montag. Viel Glück. Machen Sie es gut. Herrgott, hoffentlich klappt's.
Montag hörte noch, wie hinter ihm der Rasensprenger angestellt wurde. Und er drehte sich noch einmal um nach Faber, der schon den Besen in der Hand hatte und den Gehsteig schrubbte. Dann bog er rasch um die nächste Straßenecke und lief so schnell er konnte, mit dem Koffer in der Hand, dem Fluss entgegen. Unterwegs spähte er durch schwach erleuchtete Fenster in die Häuser hinein. Die Leute saßen schon vor den Fernsehwänden. Er blieb einen Augenblick stehen, um zu verschnaufen, und zog sein kleines Fernsehgerät aus der Tasche. Er sah die Baustelle, auf der er das Feuerwehrauto abgestellt hatte, und sah einen anderen mechanischen Hund, der am Boden herumschnüffelte und sich auf den Weg machte. Auf den richtigen Weg, wie Montag schnell erkannte. Als dann der Sprecher wieder erschien, stellte er den Ton an, nur ganz leise, und hielt sich den Apparat ans Ohr, nachdem er sich überzeugt hatte, dass niemand in der Nähe war.
Und jetzt bittet die Kriminalpolizei alle Bewohner dieses Stadtteils, ein Fenster zu öffnen oder noch besser vor die Haustür zu treten und Ausschau zu halten nach dem Feuerwehrmann Guy Montag.
Guy Montag, den Sie kriegen, das könnte euch so passen. Ne?
Montag ist ein Staatsfeind. Oh. Er muss sich jetzt in diesem Stadtteil befinden. Jedermann ist aufgerufen, Ausschau
Schweine.
Zu halten. Er kann nicht entkommen, wenn alle die Aufforderung folgen.
Montag lief weiter, den Koffer in der einen Hand, das Fernsehgerät in der anderen. Und er glaubte zu hören, wie die Fenster und die Türen geöffnet wurden. Und er lief und lief, ohne sich umzusehen, ganz außer Atem, jeden Augenblick darauf gefasst, entdeckt zu werden. Aber als er das Ende der Straße erreicht hatte, gab es plötzlich keine Häuser mehr. Er war am Fluss. Er konnte am dunklen Ufer in Deckung gehen.
Oh, verdammt, das haben Sie sich gut ausgedacht. Spielen Sie alle mit. Stehen Sie vor den Türen. Lauern an den Fenstern. Ich kann Sie sehen. Aber Sie sehen mich nicht. Gott sei Dank. Denn mich sieht keiner. Ja, meine Herren, das war ein Schlag ins Wasser. Vielleicht gehen wir jetzt alle noch gemeinsam baden, wenn das so weitergeht. Oh, verdammt, ist aber kalt. Oh, meine Herren, ich warne euch. Es gibt einen Schnupfen, wenn ihr nichts bei euch habt, womit ihr euch wärmen könnt. Aber meinen Whisky, den kriegt ihr nicht, den brauche ich selber. Oh, gut. Lass doch mal sehen. Wie weit seid ihr denn jetzt? Ah, der Spürhund. Da ist er vom Habers Haus. Er schnuppert. Er bleibt stehen. Er will ins Haus. Nein, er dreht wieder um. Er schnuppert nochmal. Der weiß nicht mehr weiter. Jetzt regnet es auf ihn herab. Der Rasenspringer. Oh, aber das war eine gute Idee. Dieser Dauerregen hat gleich wirklich die Spur unterbrochen. Der Hund ist weg. Der Hund ist weg. Die Kamera schwenkt weg. Nein, da ist er wieder. Oh, verdammt. Jetzt bin ich dran. Hubschrauber. Jetzt hilft es. Ich muss ins Wasser.
Montag entkleidete sich rasch bis auf die Haut, besprengte sich von oben bis unten mit Whisky und zog Fabers alte Kleider an, um seinen eigenen Geruch zu neutralisieren. Was er angehabt hatte, seine Feuerwehruniform und alles andere, schleuderte er in den Fluss. Es wurde weggeschwemmt und ging unter. Nach einem letzten flüchtigen Blick auf den Spürhund, der weit auf dem kleinen Bildschirm herumgeisterte, nicht viel größer als eine Wespe, aber in seiner wahren Gestalt offenbar nicht mehr weit entfernt, stellte Montag das Fernsehgerät ab und tat es in den Koffer. Dann watete er in den Fluss hinein, bis er den Boden unter den Füßen verlor. Er hielt sich fest an dem Koffer, der auf dem Wasser schwamm, und trieb langsam flussabwärts.
Jetzt geht's wieder los mit den Scheinwerfern. Sie suchen den Fluss ab. Ich muss tauchen.
Er tauchte, solange er konnte. Aber als er den Kopf wieder aus dem Wasser steckte, sah er den Spürhund am Ufer stehen, angestrahlt von den Scheinwerfern der Hubschrauber. Es war taghell über dem ganzen Fluss.
Jetzt haben sie dich, Montag. Du bist geliefert, wenn du nicht unter Wasser bleibst.
Er tauchte immer wieder, bis ihm die Luft ausging. Ein Dutzend Mal oder noch öfter. Er wusste es selbst nicht mehr. Aber dann war der Spürhund plötzlich verschwunden. Die Scheinwerfer drehten ab, als folgten sie irgendeiner neuen Spur. Und langsam entfernten sich die Hubschrauber. Montag legte sich auf den Rücken und ließ sich treiben. Er war völlig erschöpft. Der Koffer war ihm während des Tauchens verloren gegangen. Er hatte sich mit Wasser gefüllt und war gesunken. Aber der Fluss trug ihn auch so. Er trug ihn sanft dahin, weg von der Stadt, weg von den Menschen, weg von der ganzen Hetzjagd, der mit Mühe und Not entkommen war. Eine halbe Stunde später im Morgengrauen entdeckte er am Ufer den Bahndamm, den Weg, den Faber ihm vorgeschlagen hatte. Er stieg aus dem Fluss, vor Kälte zitternd, und wrang seine Kleider aus.
Oh, jetzt könnte ich einen Whisky gebrauchen. Aber der ist futsch. Ich muss mehr Bewegung machen. Das ist das Einzige, was hilft gegen die Kälte. Los. Nach Süden. Nach Süden, Richtung Los Angeles, hat Faber gesagt. Faber. Wo mag der jetzt sein? Na, vielleicht sitzt er schon in seinem Omnibus. Auch hoffentlich hat er sich in Sicherheit bringen können.
Die Gleise waren verrostet. Sie wurden nicht mehr benutzt. Ein guter Pfad, dachte Montag. Tiefster Frieden mitten im Krieg. Kein Mensch weit und breit. Er war kaum 10 Minuten gegangen, da bemerkte er zwischen den Bäumen ein Feuer. Ein seltsames Feuer, wie er noch keines gesehen hatte. Vorsichtig schlich er sich näher von Baum zu Baum. Und er dachte an die zahllosen Brände, die er gelegt, und an die alte Frau, die sich selbst verbrannt hatte. An all das verzehrende Feuer der letzten 10 Jahre. Hier aber auf einer Lichtung im Wald war ein Feuer, das wärmte und nicht verzehrte. Auch nicht nach Kerosin roch, sondern nach harzigem Holz und nach geschmorten Kartoffeln. Und um die knisternden Flammen herum saßen 5 bärtige Männer. Sie sprachen miteinander, er konnte nicht verstehen, was sie sagten, aber es klang, als ob sie Zeit genug hätten, in Ruhe über alles zu sprechen, worüber zu sprechen sich lohnte. Und er, Er stand da und schaute ihnen zu, angelockt vom Feuer wie ein Tier aus den Wäldern, verborgen hinter einem Baum. Er, der Feuerwehrmann Guy Montag. Ein merkwürdiges Gefühl. Und plötzlich hörte er, wie eine Stimme ihn rief. Er schrak zusammen.
Du kannst ruhig rauskommen, Montag. Du brauchst dich nicht mehr zu verstecken. Ja, komm, setz dich ans Feuer, damit deine Kleider trocknen.
Danke. Woher wisst ihr denn, wer ich bin?
Ja, ganz einfach. Wir haben hier ein kleines Fernsehgerät und haben alles mit angesehen. Wir dachten uns gleich, dass du in den Fluss gerannt warst und hier irgendwo landen würdest. Deshalb haben wir das Feuer angezündet, als die Hubschrauber wieder nach der Stadt abdrehten. Wir wollten, dass du uns findest.
Das ist gut. Ich war schon nah dran, mich wieder wegzuschleichen.
Ja, das hätten wir nicht zugelassen. Aber wir wollten dir Zeit lassen. Wir wollten dich nicht erschrecken. Willst du was trinken, Montag?
Ja, gerne. Was Warmes würde mir gut tun.
Nimm erst das hier. Ein bitterer Tropfen. Aber er wird deinen Geruch verändern, deinen chemischen Komplex. Du wirst stinken wie ein Luchs, aber das macht nichts. Es gibt kein besseres Mittel als dieses hier, wenn der Spürhund hinter einem her ist.
Der Spürhund, wo ist er jetzt?
Ja, mal sehen. Ich glaube, irgendwo im Norden der Stadt. Die Fahndung geht jedenfalls weiter. Du hast sie am Fluss abgeschüttelt, aber das dürfen sie nicht zugeben. Sie müssen sich jetzt woanders den Knalleffekt verschaffen, den sie brauchen. Na, was ist denn da mit dem Ding?
Ja, aber wie denn?
Ja, du wirst schon sehen.
Kein Zweifel. Hier muss er sein. In der Gegend zwischen der 87. Straße und Elm Grove Park, die wir jetzt in einem der Polizeihubschrauber überfliegen, die bei dieser groß angelegten Fahndung...
Wenn das kein spannender Aufbau ist, totale, halbtotale,
na? Irgendwo da unten ist der Spürhund unterwegs. Wir hoffen, dass
keine 5 Minuten mehr, Montag, dann hat er dich.
Ja, das verstehe ich nicht.
Da ist er schon.
Ich bin doch gar nicht in dieser Gegend gewesen. Was soll denn das für eine Spur sein?
Vielleicht hast du einen Doppelgänger. Was hältst du zum Beispiel von dem Frühaufsteher, der da so ganz allein durch die Straße schlendert? Na, ist das nicht verdächtig?
Verdächtig, bloß weil meine morgens spazieren gehen?
Nein, aber dass sie plötzlich einen Scheinwerfer haben von allen Seiten. Na, und da ist auch schon der Hund. Er springt ihn an.
Nein.
Ja, was habe ich gesagt?
Sie haben es gesehen, meine Damen und Herren. Der Spürhund hat seine Aufgabe erfüllt. Er hat sich wieder einmal bewährt. Keiner entgeht ihm, der sich schuldig gemacht hat. Die Fahndung ist beendet. Montag ist tot.
Montag ist tot.
Der Staatsfeind ist innerhalb weniger Stunden zur Strecke gebracht worden.
Ja, du hast es gehört, Montag. Du lebst nicht mehr. Aber sie hatten es eilig, verdammt eilig, dich aus der Welt zu schaffen.
Teuflisch. Einfach teuflisch. Ein anderer hat für mich büßen müssen. Er mag das nur gewesen sein.
Das werden wir nie erfahren, aber das eine steht fest. Die Polizei muss ihn gekannt haben, sonst wäre das nicht so möglich gewesen. Ja, und jetzt, glaube ich, wird es Zeit, dass ich dir sage, wer wir hier alle sind. Dies hier ist Marc Aurel, römischer Kaiser und Philosoph.
Ja, ja, der bin ich, seit ich aufgehört habe, Professor an der Universität von Kalifornien zu sein. Mein Name ist Simmons. Für einen alten Mann, der auf der Walze ist, sind die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel eine gute Kost. Alles, was deine Jahreszeiten bringen, Allmutter Natur, ist mir dankbar, genossene Frucht. Von dir kommt alles, in dir ist alles beschlossen, zu dir kehrt alles.
Er kann es nicht lassen, er muss immer zitieren.
Es ist naturnotwendig, dass die Menschen ihrer Charakterveranlagung entsprechend handeln. Wer das nicht wahrhaben will, der will, dass die Feige keinen Saft hat.
Ja, dies hier ist Fred Clement. Er ist auch nicht ohne Saft, aber geht sparsamer damit um.
Nun, Dr. Jonathan Swift, dem ich mich verschrieben habe, war auch ein sparsamer Mann. Es gibt sogar Leute, die ihm nachsagen, er sei geizig gewesen. Ich habe mich auf Gullivers Reisen spezialisiert. Im Augenblick befinde ich mich im Reich der Pferde. Dort verständigt man sich durch ein kurzes Wir.
Clement hielt Vorlesungen über Literaturgeschichte an der Harvard-Universität, bevor ein Technikum für Atomenergie daraus wurde. Und unser Freund Padover hier war Pfarrer, bis ihm von einem Sonntag auf den anderen seine Gemeinde abhanden kam.
Ja, wegen meiner ketzerischen Ansichten. Ich war der Meinung, man sollte endlich ernst machen mit dem Christentum. Jetzt bin ich der Großinquisitor von Dostojewski, der zu Christus sagt, geh, geh und komm nie zurück.
Ja, schon gut, Padova. Und das ist Professor West. Er vertrat an der Columbia-Universität die Ethik. Ein schon damals im Aussterben begriffenes Fach.
Ich habe Immanuel Kant in meinem Gedächtnis aufgespeichert. Die Kritik der praktischen Vernunft. Vielleicht wird sie nochmal gebraucht. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten.
Ja, was mich selbst betrifft, ich habe mal ein Buch über das Verhältnis zwischen Einzelmensch und Gesellschaft geschrieben unter dem Titel Die Finger im Handschuh ist längst verschollen. Aber wenn du bei Gelegenheit einmal Platos Staat kennenlernen möchtest, Montag, dann halte dich an mich. Ich heiße Granger.
Oh, sehr freut, aber mir wird ganz schwindelig, wenn ich das hier alles höre.
Naja, du bist unter die lebenden Bücher geraten. Wir haben in unseren Köpfen aufgespeichert, so viel wir konnten, und warten auf den Tag, an dem die Menschen bereit sein werden, uns zuzuhören.
Und dann werden alle einberufen, die ein Buch im Kopf haben, und alles wird zu Papier gebracht. Alles wird wieder gedruckt. Plato, Kant und Schopenhauer. Und natürlich auch Marc Aurel. Dafür werde ich sorgen.
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Aber auch Gautama Buddha und Konfuzius. Alles vorhanden.
Aristophanes und Molière, Swift und Voltaire, Aeschylus und Shakespeare.
Das ist doch gar nicht möglich.
Oh, wir haben noch viel mehr. Ja, auf allen Gebieten. Wir haben noch einen Machiavelli, einen Abraham Lincoln und einen Karl Marx.
Das haben wir uns alles zusammengeholt, als es diese Bücher noch gab. Und nachdem wir sie auswendig gelernt hatten, wir und die anderen, haben wir sie verbrannt, um nicht ertappt zu werden.
Wie viele euresgleichen gibt es?
Tausende. Willst du bei uns mitmachen, Montag?
Ja, ich möchte gern, aber...
Aber?
Ja, ich fürchte, ich habe euch nichts zu bieten. Das bisschen, was ich mir eingeprägt habe, das ist längst wieder weg. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb.
Was war es denn?
Es war ein Stück aus dem Prediger Salomo.
Haben wir einen Prediger Salomo, Padova?
Ja, ein Exemplar. Ein Mann namens Harris aus Youngtown. Aber er ist schon sehr alt.
Na, siehst du, Montag, da kannst du dich nützlich machen. Du wirst das zweite Exemplar. Du wirst bei Harris in die Schule gehen, damit uns der Prediger Salomo auf jeden Fall erhalten bleibt.
Ja.
Da fliegen sie, die mörderischen Vögel.
Ja, der Prediger wird vielleicht schon bald offene Ohren finden, wenn die Menschen anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, warum ihre Welt in die Luft geflogen ist.
Kommt, wir wollen uns verziehen.
Wohin?
Flussabwärts. Weiter weg von der Stadt. Für alle Fälle.
Granger schüttete Erde auf das Lagerfeuer, das schon fast niedergebrannt war. Und als die anderen seinem Beispiel folgten, tat es auch Montag. Zum ersten Mal in seinem Leben half er, ein Feuer zu löschen. Mitten in der Wildnis. Und es war ihm ganz merkwürdig dabei zumute. Dann wanderten sie am Fluss entlang nach Süden. 6 Vagabunden in abgetragenen Kleidern. 5 verwitterte alte Männer, die schon eine lange Wanderschaft hinter sich hatten. Und einer, der sehr viel jünger war. Ein Neuling, der sich erst langsam gewöhnen musste an dieses Leben. Gestern noch ein Feuerwehrmann, der dem Sonderkommando Fahrenheit 451 angehörte. Heute vogelfrei. Ein totgesagter Staatsfeind.
Warum lachst du, Montag?
Weil ich hier mit euch am Fluss entlang gehe, mit euch lebenden Büchern, obwohl ich doch eigentlich tot bin.
Ja, Montag ist tot. Das steht amtlich fest. Ja. Aber man sieht es ihm gar nicht an.
Ehrlich gesagt, euch sieht man auch nicht an, was in euch steckt.
Ja, du darfst dein Buch nicht auf dem Umschlag beurteilen, Montag.
Der Krieg hatte begonnen und war im selben Augenblick zu Ende. Jedenfalls für diese vom Blitz getroffene Stadt. Die Stadt, in der Montag zu Hause gewesen war. Es gab sie nicht mehr. Sie war atomisiert, war ausradiert. Wie zweifellos auch zahlreiche andere Städte zu dieser Stunde, in der über den Ozean hinweg die Interkontinentalraketen ins Ziel gingen, hüben und drüben. Montag krallte sich am Boden fest, die Augen geschlossen, geblendet von einem jäh aufzuckenden grellen Schein, oder war es der aufwirbelnde Staub, der ihn zwang, die Augen zu schließen? Er wusste es selbst nicht und wusste auch nicht, was er eigentlich gesehen hatte, als er noch einmal kurz blinzelte, aber ihm war, als hätte die ganze Stadt einen Augenblick, einen unwahrscheinlichen Augenblick lang am Himmel gehangen, hoch über der Erde, neu erbaut und völlig verwandelt, bevor sie in sich zusammensank mit einem Getöse, von dem das Trommelfell zu platzen drohte. Dann wehte noch ein Todesröcheln herüber. Vielleicht war es auch nur ein Ächzen in den Baumkronen. Und dann Stille. Tiefe Stille. Keiner der 6 Männer sprach ein Wort. Sie sahen sich nur an und schüttelten den Kopf. Dann standen sie auf und gingen weiter. Von Zeit zu Zeit drehte sich einer um nach dem Rauchpilz, der über der toten Stadt schwebte, und murmelte etwas vor sich hin, einen Fluch oder einen Stoßseufzer. Aber keiner antwortete. Jeder versuchte für sich allein, die schreckliche Wirklichkeit dieses Tages zu begreifen. Als es Abend wurde, sahen sie ein Feuer im Walde und hörten Stimmen.
Warten Sie, Granger.
Ja, ich glaube, das sind welche von uns. Herr, kommt, wir wollen zu Ihnen. Ja, aber das ist doch Thomas Wolf.
Ja, es führt kein Weg zurück.
Übrig bleiben würde nur die unermessliche, ewige Finsternis. Er wusste, mit Hohn auf den Lippen würde er sterben. Und mit dem letzten Schlag seines Herzens würde seine trotzige Absage hineintönen in die alles verschlingende Nacht.
Die alles verschlingende Nacht, ja. Aber solange wir leben, bleibt die Hoffnung das einzige Prinzip.
Geist der Utopie, Ernst Bloch.
Ja.
Wir allein sind die Gärtner des geheimnisvollsten Baums erwachsen soll.
Und der neue Gedanke bricht endlich hinaus, mit unserem Leid gegürtet, mit unserer trotzigen Ahnung, mit der ungeheuren Gewalt unserer Menschenstimme, Gott zu ernennen.
Ja, wer das Unverhoffte nicht erhofft, wird es nicht finden. Das hat mein Onkel immer gesagt.
Clarice. Vater, das ist die Stimme von Clarice. Das ist doch nicht möglich, sie ist doch...
Nicht alle Totgesagten sind wirklich tot, Montag.
Nein, nicht alle, aber... Ich sehe sie nicht, ich kann sie im Dunkeln nicht erkennen.
Also kommen Sie, Montag. Dein Onkel war unser Heraklit, Clarice. Er verstand sich auf das Unverhoffte. Wir vermissen ihn alle.
Willkommen, Granger. Wir haben auf euch gewartet. Was tun wir jetzt?
Clarice.
Ja?
Du bist es wirklich,
was?
Du lebst!
Montag!
Ihr kennt euch?
Der Feuerwehrmann!
Ja, wir waren Nachbarn. Ich hatte keine Ahnung, wo sie geblieben war. Sie war plötzlich fort. Ein Autounfall, sagten die Leute.
Das Gerücht haben unsere Freunde verbreitet, um die Spur zu verwischen. Die Polizei war hinter uns hier. Sie hatte uns im Verdacht, Bücher aus der Stadt geschmuggelt zu haben.
Ja, für uns, Montag. Das Prinzip Hoffnung und andere Bücher, die uns noch fehlten. Ihr Onkel ist gestorben, Montag. Er war schon krank, als er fliehen musste. Wir haben ihn hier im Wald begraben. Und jetzt werden wir tun, Clarice, was auch er getan hätte. Wir werden versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die sich gerettet haben, die noch einmal davongekommen sind. Viele einsame Menschen wird es geben, viele Flüchtlinge aus den Städten. Und wenn sie uns fragen, wer wir sind und was wir wollen, dann werden wir ihnen antworten, wir erinnern uns. Ja, wir erinnern uns an vieles, was in den Büchern stand und was ihr vergessen habt. Und ich hoffe, sie werden uns zuhören und wir werden uns schließlich durchsetzen.
Ja. Wer es nicht erhofft, wird das Unverhoffte nicht finden.
Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch.
Dies ist das Portal der Rauhnächte. Um die Botschaften aus der Anderswelt empfangen zu können, öffnen wir dieses Portal jetzt. Stellt euch vor, wie die Tür aufgeht.
Wo bist du, Menschenjunger?
Wo bin ich? Wer bist du?
Tante Moos.
Zwölf Nächte. Von Leonie Belo. In der App der ARD Audiothek. Klickt euch mal rein.